Stammtische sind ja auch immer ein Ort für Sprichwörter. Die kann man ganz oft auf den Fußball, auf den Sport allgemein oder auch auf 60 München ummünzen. Einen muss man für diese Saison, glaube ich, ein bisschen anpassen. Aus ist und gar ist und gut ist, das war es. Wir reden drüber.
Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Und damit herzlich willkommen zum Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch, Episode Nummer 219. Und auch zum letzten Mal treffen wir uns an diesem weiß-blauen Stammtisch und philosophieren über Münchens große Liebe, über 60 München. Feierlicher Anlass. Ich habe tatsächlich, wer uns bei YouTube zuschaut, wird sehen, ich habe etwas in meinem Schrank gefunden. Einen Löwenkrug, der ist mindestens, ich glaube, 30 Jahre alt. Und ich dachte mir, zum feierlichen Tag heute, zur feierlichen Aufnahme, gönne ich mir mal einen Schluck Prost bei Nand.
Prost. Schaut auf jeden Fall geil aus, aber es ist eine komische Größe. Es ist keine Maß, keine Halbe, es ist
irgendwas zwischendrin. Es könnte aus Franken kommen.
Ja. Ich weiß nicht, wo das Teil herkommt. Es könnte von überall herkommen. Es ist nichts Halbes, nichts Ganzes. Gefühlt wie die Löwensaison, oder?
Ich habe auch noch ein Sprichwort. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Jetzt würden manche sagen, das kann man auf diesem Podcast auch anwenden. Aber es gibt viele Sprichwörter, die sich auf die Saison der Löwen anwenden lassen. Leider keine positiven.
Ich glaube, also, die erfolgreichste von uns war, glaube ich, die Anja an diesem Wochenende. Herzlichen Glückwunsch. Dann kann man gleich nochmal was reinschmeißen. Anja, erzähl mal, du hast hier nochmal einen Auftritt. Pass mal auf.
Man kann es schon sehen. Seht ihr es?
Gudas Gossip.
Ich halte es mal so in die Kamera. Ich könnte auch noch mein Patch holen, da müsste ich aber kurz gehen und wiederkommen. Ich wollte eigentlich erstmal dazu sagen, es ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Nach dem Wochenende ist es einfach gar nichts, diese Saison.
Ja.
Es ist so eine Saison, ich glaube, sie ist ein bisschen mit meinem ersten High Rocks zu vergleichen.
Stark angefangen und sehr stark nachgelassen.
Stark angefangen und nach den Sandbag Lunges auch ganz stark nachgelassen. Und tatsächlich, ich bin in Berlin gelaufen, parallel zum Pokalfinale der Bayern. Also ich verstehe gar nicht, dass so viele Menschen da im Stadion waren. Wenn die gewusst hätten, dass ich da laufe, dann wären die Stuttgarter und Bayern-Fans, glaube ich, freiwillig auch da hingekommen, weil es so cool war, mich untergehen zu sehen. Ich weiß nicht, wer das noch nicht gemacht hat, der sollte es vielleicht machen. Der Weißein ist alles, ein bisschen der olympische Gedanke. Es laufen viele Leute schneller als ich, habe ich festgestellt. 28 Grad am Tempelhofer Feld fühlen sich für mich an wie in Singapur.
Mit derselben Luftfeuchte aber wohl eher nicht, oder?
Nee, das nicht, aber klitschnass war ich trotzdem.
Aber man muss sich immer denken, viele laufen schneller als du, aber die meisten laufen langsamer als du oder gar nicht.
Tatsächlich.
Das ist das Mindset, mit dem man da rangehen muss.
Wenn man das jetzt so sieht, wir sind da losgelaufen und ich dachte, wir sind ganz hinten gestartet, weil ich gesagt habe, wir können nicht vorne starten, da bin ich ganz schlecht. Wenn die schnell loslaufen, laufe ich schnell mit und dann laufe ich 10 Meter und dann ist vorbei. Und tatsächlich haben wir tatsächlich viele hinter uns gelassen. Wir haben auch ein bisschen trainiert. Südafrika kam da zwar dazwischen, aber es war an manchen Stellen so, also ich weiß nicht, wer das kennt, High Rocks so, also eigentlich soll es in aller Munde sein. Und du musst so einen Schlitten auch über so Teppiche ziehen und schieben. Und wir trainieren im Pace Club und die haben einen richtig guten Schlitten, gell? Da ist es für mich gar kein Problem, eine Bahn. Und ich so zu meinem Freund, ich setz so an, mach meinen Kopf so neben diese Stange und ich so, ey, das geht nicht. Das bewegt sich kein Meter.
Das ist doch meistens eher der Teppich das Problem, oder? Nicht der Schlitten.
Der Teppich ist das Problem. Der ist so räudig. Und dann musste er so 4 Bahnen durchschieben, weil ich immer so 5 Meter gekommen bin. Ich habe mich richtig, ohne Witz, eigentlich meine Aufgabe war nur laufen. Das Coole ist, der Fotograf hat immer nur Bilder von mir gemacht, wenn ich gearbeitet habe. Es schaut so aus, als hätte ich alles gemacht. Wunderbar. Und bei den Wallboys habe ich einfach nur am Ende gedacht, ich speie jetzt hier jedes Gel gleich am Boden. Und Wallboys kann ich wirklich besser von uns zwei, aber er musste trotzdem mehr machen, weil ich hätte einfach am Boden gespielt. Es war ganz schlimm. Aber auf jeden Fall, du lachst, ist cool.
Einer hat bei euch das ganze Team gezogen, das eigentlich unterdurchschnittlich performt hat. Dein Freund ist quasi Sigurd Haugen des Hyrox in Berlin gewesen.
Ja, genau. Also er war der Sigurd Haugen unseres Hyrox.
Ja.
Damit schaffen wir die Brücke zu 60 München an den Dallenberg und wahrscheinlich auch mit Blick auf die gesamte Saison. Denn wir haben es letzte Woche ja gesagt, wir hätten so gerne die Saison mit einem Titelchen, mit einem Pott und auch diesen Stammtisch mit einem Titel beendet. Das hat uns der Löwe leider verwehrt. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ich glaube, wir haben es alle befürchtet. Am Ende ein 2-4 im Elfmeterschießen, overall ein 3-5 bei den Würzburger Kickers vor 11.017 Zuschauern am Dallenberg. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch geht, ist es so ein Sinnbild dieser Saison gewesen. Es sah dann eine Zeit lang ganz gut aus. Du hattest auch wirklich gute Phasen. Und dann so, ich sag mal so, ab dem 2/3 des Spiels, 3/4 des Spiels hast du gedacht, da schwimmen langsam die Fälle so davon. Und so kam es dann auch, dass ausgerechnet Tarsis Bonga mit auf dem Schlag 90. Spielminute noch den Ausgleich macht und das Ding ins Elfmeterschießen schiebt. Und natürlich wird Johann Hipper, der Ex-Löwen-Torhüter im Kasten der Kickers, dann auch noch zum Elferheld, wobei man fairerweise sagen muss, einen musste er halten und den anderen hat Kilian Jakob vorbeigesetzt. Am Ende also Platz 2. Gott sei Dank war das Pokalticket sicher. Was macht dieses Spiel mit euch? Oder macht es überhaupt noch was mit euch?
Gar nichts. Ganz ehrlich, gar nichts. Also ich war auf einer Hochzeit am Samstag und habe das Spiel entsprechend nur am Rande verfolgen können. Und entsprechend habe ich es auch emotional nur am Rande verfolgt. Mir war es von Anfang an relativ egal. Es wird mir jetzt wahrscheinlich um die Ohren gehauen, aber für mich hat das Spiel überhaupt keinen Wert mehr gehabt, ehrlich gesagt. Ob wir jetzt diesen Toto-Pokal gewonnen hätten oder nicht, das wäre mir relativ scheißegal gewesen, auf gut Deutsch gesagt. Muss ich so hart sagen. Nach der Saison war ich einfach, wie das The Office-Meme mit Michael Scott, I'm dead inside. Genauso habe ich mich gefühlt nach dieser Saison.
Ich kann mich quasi eigentlich dem Alex nur anschließen. Ich hatte ja relativ früh mein Handy schon weggesperrt. Das heißt, ich habe alle eure WhatsApps erst danach bekommen. Ich hatte natürlich auch mit meinem Innenleben, mit meinem Außenleben und mit allen anderen Variablen in meinem Körper gerade zu kämpfen als mit irgendeinem Löwenspiel.
Erzähl uns
mehr.
Und ich
war mir eigentlich... Aber ich möchte nur sagen, ich bin immer noch gehypt, dass ich es durchgezogen habe. Also wirklich, ich bin sau stolz. Aber ich muss dazu sagen, ich habe ja davor eigentlich schon damit gerechnet, dass sie das vergeigen. Und wir müssen auch nicht drüber reden, dass Tarsis Bonga ein Tor gegen uns schießt. Es ist einfach immer so. Also diese Geschichte, die wird ja nicht neu geschrieben. Wir kennen die ja im Vorfeld schon. Also wir müssen ja überhaupt nicht über diesen Sachverlauf diskutieren. Und dass
ich dachte ehrlich gesagt, dass Elliot Moteba nach seiner Einwechslung auch noch einen macht.
Ja, dann... Aber also, es ist ferner liefen. Punkt. Mehr kann man gar nicht mehr dazu sagen. Also es ist sich so am Ende, klar, 90. Minute, läuft unglücklich, was weiß ich. Ja, nee, es ist traurig.
Ja, ich habe das Spiel verfolgt und gehypt war ich jetzt nicht. Gehypt war ich jetzt nicht. Und trotzdem, irgendwas macht es ja trotzdem mit dir. Da spielt eine Löwenmannschaft, also irgendwie bist du ja dabei, aber es ist halt nicht das, wenn es halt auch noch ums Pokalticket gegangen wäre. Wir hatten das Ticket für den DFB-Pokal ja sicher und das war gut so. Ich möchte auch das Spiel so ein bisschen unterteilen. Die Führung war verdient. Es war auch klar, wenn das passiert, dann wird Sigurd Haugen machen. Das war auch wunderbar gespielt. Und dann hatte 60 noch lange Zeit. Es war ein stabiler Auftritt über weite Strecken. Nur irgendwie mit zunehmender Zeit, keine Ahnung, ob es zu heiß war im Dallenberg. Ich habe auch Dinge gehört, dass das Wasser irgendwie im Stadion an bestimmten Stellen ausgegangen sein soll. Das geht natürlich gar nicht. Aber irgendwie mit Dauer ist da irgendwie so ein bisschen die Schludrigkeit reingekommen. Wie gesagt, es hat so ein bisschen an diesen Saisonverlauf erinnert.
Aber die Hitze ist kein Argument, weil die mit den Bedingungen müssen alle zurechtkommen. Und Würzburg ist immer ein Regionalligist. Also
ich habe die Bedingungen auch geschafft. Also Leute.
Ja.
No way. Und eine Profimannschaft, sind wir ehrlich. der Kasten Wasser, der kommt ganz schnell daher, den du brauchst. Also
zumindest wahrscheinlich schneller als auf den Rängen. Das ist auch klar. In dem Fall ist jetzt der Faktor Alter, über den wir nachher vielleicht nochmal kurz sprechen können, auch nicht wirklich der Fall bei der Aufstellung. Es hat wieder eine ganze Elf gefehlt. Das heißt, das Durchschnittsalter war vergleichsweise gering im Vergleich zu dieser gesamten Saison 25/26. Und vielleicht kommen wir dann auch gleich zu einem der tragischen Punkte, wo ich auch finde, dass dann endgültig ein Bruch im Löwenspiel war, und das war die Verletzung von Tore Jakobsen. Vielleicht noch ganz kurz auf sportlich, und dann würde ich tatsächlich ganz gerne mal auf Tore Jakobsen an sich nochmal eingehen. Das war eine richtig unglückliche Aktion. Ich finde gut, dass er nochmal gespielt hat, also dass er auch dieses Vertrauen nochmal bekommen hat, sich auch bestenfalls mit einem Titel zu verabschieden. Ich finde auch, dass er eine insgesamt solide Leistung gebracht hat, einiges probiert hat, auch nochmal so versucht hat, dieses Kapitänsamt auch würdig nochmal auf den Platz zu bringen. Und mir ist tatsächlich so, ich bin ein bisschen zusammengezuckt, als ich diese Szene gesehen habe, wie er da zusammengeknallt ist im Strafraum. Und das war wirklich, es war unglücklich, das war wirklich kein Foul. Das sind Situationen, die passieren können. Und es ist eigentlich relativ schnell klar gewesen, das ist ein bisschen was Schlimmeres. Stand heute, wir nehmen am Montagabend auf, es ist jetzt 19.16 Uhr am 25. Mai 2026. Aber ich glaube, man muss kein Prophet sein, dass da irgendwas im Knie kaputt ist. Und das ist auf so vielen Ebenen bitter. Erstmal sich so zu verabschieden mit einer Verletzung von seinem Verein, wo man 2 Jahre, glaube ich, wirklich solide Leistungen gebracht hat, nirgendwo angeeckt ist, mit niemandem wirklich Probleme hatte, deren wirklich, finde ich, meines Erachtens zumindest ein wirklich gutes Standing hatte. Du hast dann keine Chance mehr, der Mannschaft zu helfen, das Ding vielleicht wirklich zu ziehen. Und wenn wir jetzt den nächsten Schritt noch draufsetzen, oder vielleicht noch einen Schritt dazwischen, er wäre ein sicherer Elferschütze gewesen, das wissen wir. Und jetzt haben wir das Thema, er ist, Stand heute, auch noch ohne neuen Verein. Und wenn er jetzt wirklich schwerer verletzt sein sollte, dann ist es zum absoluten Unding der Zeit. Allerdings auch, finde ich, von der zeitlichen Planung, weil bevor er irgendwo unterschreibt, muss ja erstmal eine Leistungsdiagnostik auch stattfinden. Das heißt, er muss jetzt seine Reha, wenn es ganz doof läuft, muss er komplett alleine machen, ohne mannschaftliche Betreuung, ohne irgendwas in diese Richtung, und muss sich trotzdem irgendwie versuchen, bei einem anderen Verein zu empfehlen. Beschissener hätte das für ihn nicht laufen können. Und das hat mit mir persönlich etwas gemacht.
Ja, das Worst-Case-Szenario für einen Spieler. Ja. Und Tore Jakobsen, ich habe sein Alter jetzt nicht im Kopf, aber es ist natürlich auch keiner, der sagt, ich habe noch 15 Jahre vor mir im Profifußball. Das ist ganz schwierig.
29 ist er, ganz frisch.
Ja, bestes Fußballeralter, aber natürlich bei so einer Verletzung kann so eine Karriere dann auch ganz schnell eine falsche Richtung nehmen. Und wenn es sich tatsächlich herausstellen sollte, dass er schwer verletzt ist, dann sollte 60 aus meiner Sicht auch die Größe haben und zu sagen, wir fangen dich jetzt auf, zumindest solange du verletzt bist, du darfst bei uns irgendwie, bis du halt wieder spielfähig bist, irgendwie die Reha mit absolvieren, unsere Einrichtungen nutzen, vielleicht auch das Aufbautraining machen und so. Das gehört dann, finde ich, auch zum Anstand dazu. Auch wenn es ein paar Mark 50 kostet, den dann in Anführungszeichen durchzuziehen, salopp gesagt. Aber das wäre dann wirklich das Mindeste. Weil so einen neuen Verein zu finden auf dem Niveau ist natürlich im Prinzip aussichtslos. Also wenn es wirklich ein Kreuzbandriss oder Ähnliches sein sollte, was wir nicht hoffen.
Ich sehe es ganz ehrlich wie Alex. Ich finde, du stehst da schon in der Pflicht auch als Verein. Der hat seine Knochen für dich hingehalten. Ist jetzt auch kein Spieler, wo du quasi sagen kannst, der steht nicht zu 60 oder so. Der hat immer super zu uns gepasst. Best Case oder Worst Case Szenario, es kann sich aus allem irgendwas entwickeln. Hilf ihm auf die Beine und dann schau wieder weiter, wohin es führt. Also gehöre ich vielleicht auch zu den Menschen, die irgendwie lange zu Vereinen stehen oder so, wenn ich irgendwo gespielt habe, der dann vielleicht am Ende doch wieder die Tür aufmacht und sagt, pass auf, vielleicht können wir halt doch irgendwie zusammen, wenn das Leben so spielt. Wird im Profifußball wahrscheinlich immer eher gegen 0% gehen. Aber dass sie ihn unterstützen müssen, sehe ich eigentlich auch so. Also du kannst ihn nicht einfach jetzt so, hier, ciao, viel Spaß mit deinem Knie.
Also nochmal, wir wissen Stand heute die Diagnose nicht. Zu dieser Gesamtgemengelage gehört natürlich dann auch dazu, wie hat das Trennungsgespräch stattgefunden? Auf welcher Ebene gehst du auseinander? Mhm. Will Tore Jakobsen überhaupt die helfende Hand haben? Ohne es jetzt zu wissen, das gehört schon zur Tonalität auch dazu. Im besten Fall ist man auf einer respektvollen Ebene, hat man gesagt, es geht auseinander. Und dann könnte man sich jetzt nochmal an den Tisch setzen und pass auf, es sind neue Voraussetzungen, keine Ahnung, ein Basisgehalt, das wirklich weit unten angesetzt ist, quasi Grundeinkommen, darfst aber bei uns alles nutzen. Und dann können wir drüber reden, ob du in der Rückrunde, wenn du ein paar Einsätze hast, dann eben durch eine vergleichsweise hohe Einsatzprämie, das quasi wieder auf ein normales Spielerlevel zu heben. Mhm. Wäre für mich jetzt beispielsweise eine denkbare Option. Oder aber du machst irgendwie erstmal einen Halbjahresbasisvertrag, weil du weißt, diese Verletzung wird jetzt innerhalb der ersten 4 Monate, weißt du, auf welchem Level der Junge zurückkommt. Dann mit Option gibt der die verrücktesten Vertragskonstrukte mittlerweile. Aber zumindest mal drüber nachzudenken, sollte es jetzt dazu kommen, fände ich fair. Anja, aber du hast es gerade richtig gesagt, wie fair ist der Profifußball mittlerweile? Und die zweite Frage ist, was macht das Etat-Geschichterl, was macht der Geldbeutel, das Portemonnaie des Löwen? Und das wird definitiv enger geschnallt werden.
Aber also diese finanzielle Unterstützung, die sollte dann schon drin sein. Also zumindest irgendwie so eine, also du musst ihm ja gar kein Gehalt zahlen, darum geht es jetzt mir zum Beispiel gar nicht, sondern ihn einfach Spezialisten zur Verfügung zu stellen, einfach Kontakte, einen Kraftrahmen, also die Sachen abseits des Gehalts.
Die ärztliche Struktur.
Einfach ihn ein bisschen so aufzufangen, wenn er es denn braucht. Wie gesagt, das ist eine Spekulation, weil wir nicht wissen, was ihm genau fehlt. Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist. Aber wenn es schlimm ist, ist es natürlich in doppelter Hinsicht schlimm, körperlich und was die Karriere angeht.
Ein weiterer, der ja verletzt raus musste, wo wir Stand heute auch nicht genau wissen, wie schwer es ist. Es sah definitiv nicht so schwer aus wie bei Tore Jakobsen, das ist Sean Dulic. Auch er musste angeschlagen vom Feld. Da sah es nach dem Oberschenkel aus. Bei ihm ist ja auch so die Frage, er hat einen bestehenden Vertrag. War eigentlich einer, das haben wir ja auch diskutiert, der größeren Verkaufskandidaten mit dem Alter, mit dem Potenzial. Zeigen konnte er sich jetzt hinten raus nicht mehr wirklich, weil er lange ja verletzt war. Das heißt, seine Verhandlungsbasis ist deutlich gesunken. Die Chancen für 60, ihn zu halten und auf ihn zu bauen als Fixpunkt in der neuen Saison, sind dadurch einen Tick gestiegen. Ich sage mal, die Aktien von Sean Dulic sind jetzt zumindest an diesen Wochen nicht weiter gestiegen auf dem Transfermarkt. Ich glaube, so viel kann man festhalten. Und für den Jungen ist es auch bitter, weil der hat auch abseits des gesamten Löwengeschehens eine Saison erlebt, die er ganz schnell abhaken möchte, da bin ich mir ganz sicher.
Ja, für 60 kann es vielleicht am Ende sogar gut sein, wenn er irgendwie die Vorbereitung gut übersteht, wenn er wieder 100% körperlich da ist, dann ist er natürlich einer, der so die auch in den jungen Jahren eine zentrale Rolle spielen kann da in der Defensive und wahrscheinlich auch muss angesichts der grundsätzlichen angesichts des grundsätzlichen Angangs, wie man den Kader so zusammenstellen will. Deswegen hoffentlich kommt er wieder schnell auf die Beine und schafft auch im Sommer jetzt diese letzten Prozent dann auch noch sich drauf zu laden und dann bin ich schon guter Dinge, dass der wieder zurückkommt.
Also, reden wir mal über das Stichwort Identifikation ganz kurz, das ist ja auch so ein Ding, warum du eigentlich so einen brauchst als Fixpunkt, der die Erfahrung in jungen Jahren jetzt auch schon hat. Ja. Sorry, Anja, fürs Dazwischengrätschen.
Alles gut. Du, wenn man überlegt, was ist leicht am Oberschenkel, dann kommen 2, 3 Sachen natürlich in den Kopf. Irgendwie Verhärtung, weiß ich nicht, Muskelfaserriss. Da bist du ja relativ schnell, wenn du es gut auskurierst, bist du ja wieder für die Vorbereitung da. Also das ist abzusehen, dass der die dann gut mitmachen kann, dass er wieder dass er sich vielleicht auch wieder in den Kader gut reinspielen kann und alles Mögliche. Also ich sehe das auch jetzt nicht super schlimm bei ihm. Einfach abwarten und hoffen, dass er, wie Alex sagt, der Fixpunkt hinten einfach werden kann.
Wir werden es beobachten. Ich glaube, der Löwenkosmos wird es beobachten. Wäre bitter für ihn, sollte es was Längerfristiges sein, wobei man jetzt auch fairerweise sagen muss, der Löwe hat jetzt knapp einen Monat frei, bis es wieder losgeht mit der Saisonvorbereitung.
Ja, selbst dann, Flo, also weißt du, Muskelfaserriss, lass den 6 Wochen, 7 Wochen Pause machen, dann verpasst er die ersten 3 Wochen. Das ist bei einem Jungen, wenn du den kompletten Kader um dich rum hast, ist es nie so tragisch, dass der das wieder aufholen kann. Also das glaube ich schon. Aber der braucht halt seine Zeit, dass er das wirklich, wenn das jetzt was wäre, dass er das auskuriert. Und ob 2 Wochen hin oder her, oder? Also bitte.
Bleibt bestehen, dass dieses Spiel irgendwie symptomatisch ist, diese Pleite im Toto-Pokalfinale in Würzburg. Ich habe mir mal ein paar Zitate rausgeschrieben, mal von Markus Kauzinski. Der hat gesagt, vielleicht ist diese Pleite sinnbildlich für die Saison, zumindest für das letzte Drittel, in dem wir den Anschluss auf die Aufstiegsränge verpasst haben und nicht mehr in die Energie gekommen sind. Und es ist jetzt vorbei und es ist gut, dass es vorbei ist. Ich glaube, beim letzten Satz, da sind wir alle mit dabei. Und deutlich emotionaler nochmal, bei Markus Kauzinski wissen wir, der ist jetzt nicht der Überbrodelnde, aber Thomas Dähne bringt es vielleicht nochmal so ein bisschen mehr auf den Punkt. Er sagt, wir haben bis zur 90. Minute die Hand am Pokal und dann kriegen wir wieder eine in die Fresse. Und es ist eine Mischung aus maßlos enttäuscht und einfach stinksauer. Und diesen letzten Satz, finde ich, kann man eigentlich für die gesamte Saison schreiben.
Ja. Jo. Gibt's nicht
mehr. Ich merke, glaube ich, es ist eigentlich auf den Punkt gebracht, wenn man es genau nimmt.
Es ist sehr auf den Punkt gebracht. Ich bin ja hier der Positivdreher oft.
Dann dreh.
Ich möchte was. Komm. Ja, ich drehe jetzt. Ich versetze mich jetzt in ein anderes Bild. Ich versetze mich jetzt in die Löwenmannschaft 2026, 27. Ja, es ist schon echt so spät wieder von den Jahreszahlen. Vielleicht hat es Würzburg Rückenwind gegeben für die Relegation.
Ja. Da steht ja bei uns, bei Aufnahme steht ja diese Relegation, beziehungsweise es ist ja keine Relegation, es sind Aufstiegsplayoffs der Würzburger,
ja,
Kickers gegen den ersten FC Lok Motive Leipzig.
Für mich ist völlig das Gleiche. Es gibt halt keine Mannschaft von oben, die nach unten kommt, aber im Grunde ist es wie Relegation zu spielen. Ich will auch nicht alle 5 Minuten alle immer was anderes nennen, habe ich keinen Bock.
Das Aufstiegsduell, so.
Ja.
Sagen wir mal so, wir haben ja an diesem Stammtisch schon gesagt, dass wir klar für die Kickers sind, aus diversen Gründen. Ich habe eine kleine Umfrage ja bei uns auf dem Instagram-Kanal gemacht. Da war es, glaube ich, ich habe jetzt die genauen Zahlen jetzt nicht vorliegen von letzter Woche, da war es aber relativ nah beieinander, also knapp mehr Würzburg als Lok, aber wir reden jetzt im Bereich, glaube ich, von 54 zu 46 oder so. Mhm. Das war jetzt nicht so gravierend.
Crazy, hast du mal nachgeschaut, wer da so abgestimmt hat? Nach Bundesländern oder so?
Ja, so in den Deep Dive bin ich jetzt nicht gegangen.
Ja, das hab ich schon. Ja, weil warum? Warum will ich nach Leipzig fahren? Verstehe
Leipzig
nicht.
Ist schon eine schöne Stadt.
Ja.
Ich habe in Mittweida studiert.
Es geht,
glaube
ich, nicht
studiert.
Um die Stadt an sich.
Mir ist es ehrlich gesagt egal, wer da hochkommt. Ich bin eher gespannt, wie die Löwenmannschaft der nächsten Saison aussehen wird und wie man sich da auch kreativ anstellt in den nächsten Wochen. Weil du kannst ja, ich meine, es wird immer davon geredet, ja, weniger Geld und es wird ja eh nichts nächste Saison und mit dem Etat und Jugend forscht und was weiß ich. Ja, schon, aber es gibt ja auch Beispiele, die einfach mit wenig Mitteln auch viel erreicht haben. Und du kannst dich nicht immer nur in diesem Unglück suhlen, dass dir jetzt wieder Geld wegfällt, sondern du musst halt auch mal dann vielleicht mal einmal mehr um die Ecke denken. Und auch dann kann da was Großes entstehen. Und ich sehe das momentan noch nicht, ehrlich gesagt. Aber natürlich ist die Hoffnung da, dass man mit relativ wenig Mitteln auch was Gutes auf die Beine stellen kann. Ich glaube, Energie Cottbus hatte, haben sie in der Schlusskonferenz bei Magenta Sport gesagt, ich glaube, den 13, also wir waren auf Tabellenplatz 13, was den Etat vor der Saison angeht, und sind halt direkt aufgestiegen. Also auch Geld schießt keine Tore, heißt es immer, und es ist auch so. Und gleichzeitig ist kein Geld auch keine Garantie dafür, dass du hinten drin hängst. Deswegen, du musst halt jetzt irgendeinen Punkt finden, wo du wo du auch das Umfeld wieder anzünden kannst. Gut, das war letzte Saison auch schon so, aber es ist halt mit Karacho nach hinten losgegangen. Aber vielleicht musst du jetzt einen anderen Zünder finden. Und das kann auch was Positives hervorbringen. Wie gesagt, momentan fehlt mir die Fantasie dafür.
Dann hast du eigentlich die perfekte Überleitung gemacht zum Themenkomplex Löwen der nächsten Saison. In der vergangenen Woche hat Markus Kautzinski im Doppelgespräch mit Abendzeitung und Münchner Merkur TZ so ein bisschen ein Saisonfazit gegeben. Und ich habe mir da mal zwei, drei Zitate rausgeschrieben, um das mal so ein bisschen auch mit Blick auf die neue Saison mal zu diskutieren mit euch. Ich fange mal an mit: Man hat gemerkt, dass die Top-Mannschaften, die sich dann tatsächlich oben festbeißen konnten, eine andere Intensität gehen können, die wir immer nur phasenweise aufrechterhalten konnten. Und dazu ergänzend: Wir haben im Schnitt meistens die älteste Mannschaft auf dem Platz gehabt. Und das hat man auch gemerkt. Sowohl von der Intensität, aber auch von der Kaderzusammenstellung her, war eine Gewichtung drin, die nicht immer leicht zu handeln war. Mit vielen Grüßen an die Verantwortlichen im letzten Sommer nochmal quasi. Eine Einordnung, die man, finde ich, mit Blick auf den Saisonverlauf über Leistungskurven durchaus nachvollziehen kann.
Ja, schon. Also das jetzt nur im Alter festzumachen, ist ein bisschen leicht wahrscheinlich. Ich kenne jetzt wieder Energie Cottbus, ich kenne jetzt die Altersstruktur bei Cottbus nicht, aber die waren gefühlt schon auch jetzt nicht die jüngste Truppe der Liga und haben halt auch von maßgeblich von Spielern profitiert, die jetzt nicht 21 waren, sage ich jetzt mal. Deswegen, das nur am Alter festzumachen, ist ein bisschen zu leicht, aber natürlich in der Nachbetrachtung, wir haben das ja auch ganz früh in der Saison schon gehabt, ich glaube, es war nach diesem 3:2 gegen Havelse im September, wo uns Bene Niedergünzel, der immer wieder mal hier Einwürfe gemacht hat und im Nachhinein viele Einwürfe, die sich als richtig herausgestellt haben. Und der hat ja damals schon gesagt, 60 fehlt einfach die Dynamik und das Tempo. Und das kann man natürlich schon unterschreiben. Das hat mit dem Alter jetzt nichts zu tun. Aber natürlich war das ganz große Manko in dieser Saison. Und das war früh zu sehen tatsächlich. Auch ich wollte es ehrlich gesagt bis zu einem gewissen Punkt nicht wahrhaben, dass es so ist. Aber am Ende war das der Knackpunkt, ja.
Ich habe jetzt mal spontan mir mal die Durchschnittsalter der Kader der dritten Liga der abgelaufenen Saison mal rausgesucht. Da muss man vorsichtig sein, weil ja durchaus, wenn da ein Spieler aus der Jugend mal im Kader gestanden hat oder mal kurz eingewechselt wurde, dann ist der natürlich damit hinterlegt. Also das muss man da so ein bisschen vorsichtig sein. Bei 60 sind 33 Spieler bei Transfermarkt.de als Mitglieder des Profikaders gelistet. Die erzeugen ein Durchschnittsalter von 26,8 Jahren. Das wäre der fünftälteste Schnitt der dritten Liga. Und Alex, weil du jetzt gerade gesagt hast, Stichwort Cottbus, die haben laut dieser Auflistung den zweitältesten Kader tatsächlich mit 27,2 Jahren. Und zur Vollständigkeit halber, der VfL Osnabrück als Meister durchmarschiert, hat den viertältesten Kader mit 27,0.
Dieses Altersthema, deine Alten müssen einfach schlau spielen. Deine Alten müssen einfach da stehen, wo der Ball hinkommt. Das müssen die ja im Vorfeld schon. Also dafür sind sie ja alle lang genug im Geschäft, dass sie ein Spiel lesen können.
Und das war,
die Jungen sind bis zu einer gewissen Phase für die Dynamik da. Ja, alles fein. Aber Alte können auch noch den Antritt machen. Also sorry, die stehen seit Jahren im Saft. Dann muss ich eher drüber diskutieren, war die Vorbereitung nicht gut genug? War die Winterpause, die Vorbereitung nicht gut genug? Dass sie dadurch nicht im Saft gestanden sind und die Dynamik und die Ausdauer und die Schnellkraft vielleicht nicht da war für diese 3-4 Sprints, die du da brauchst noch dazu. Darüber kann ich diskutieren. Aber schau dir die Altersstrukturen an. Die anderen haben alle oben mitgespielt. Dann wird's ja heißen, wieso hast du mit dem fünftältesten Kader nicht oben mitgespielt? Ja, dann ist die Antwort, weil meine Alten haben es vielleicht nicht schlau genug gemacht. Oder meine Alten waren zu oft verletzt. Oder weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Ich glaube auch, dass der
Grundangang... Ich kann die Gegenfragen stellen.
Ich glaube auch, dass der Grundangang bei der Kaderzusammenstellung letzte Saison schon war, tatsächlich das Durchschnittsalter zu erhöhen oder die Durchschnittserfahrung, wenn man es mal so ausdrücken möchte, zu erhöhen und diesem Löwenspiel so ein bisschen die Reife zu geben und ein bisschen die Struktur auch zu geben. Und deswegen, ich würde da Christian Werner, der damals ja maßgeblich dafür verantwortlich war, gar keinen Vorwurf machen in dem Sinne. Da steckte schon ein Plan dahinter. Leider ist der Plan halt komplett nach hinten losgegangen. Aber ich glaube schon, dass das schon eine geplante Alterserhöhung war im Kader. Dass du dir natürlich dadurch andere Dinge zerstörst, irgendwie im Spiel. Ja, war so vielleicht auch nicht abzusehen in der Deutlichkeit. Aber am Ende ist man immer schlau und kann man schlau daherreden. Deswegen.
Grundsätzlich, es ist ja auch immer für den Trainer schwer, der während der laufenden Saison einsteigt. Haben wir ja auch oft genug schon diskutiert. Ohne Vorbereitung, unter Winterding. Der muss einfach damit arbeiten, was dann da ist. Genau. Also, lass den Kader vielleicht auch eine Vorbereitung mit dem haben, dann sind die vielleicht spritziger. Dann läuft es vielleicht auch anders, auch mit 26, irgendwas, schlag mich tot Jahren.
Sag mal, also, das Durchschnittsalter wird dir jetzt zwangsläufig sinken. Ja. Weil du wirst mehr Junge hochziehen müssen. Du wirst wahrscheinlich nicht so extrem viele, ich sag mal, Best-Ager im Profifußball neu dazu holen. Deswegen wird das zwangsweise nach unten gehen. Und das, was ihr gerade angesprochen habt, jetzt geht Markus Kauzinski ja als Co-Kaderplaner rein. Er wird ja sagen, den Spielertyp brauche ich, um meinen Fußball zu spielen. Er war letztendlich jetzt ein Verwalter dessen, was er übernommen hat im letzten Herbst. Man hat in der Winterpause nicht nachgelegt, aus Gründen. Mhm. Und deswegen musste er auch die gesamte Rückrunde mit diesem Kader spielen. Und da würde ich allerdings ganz gerne einen weiteren Satz reinwerfen, den Markus Kauzinski in diesem Saisonabschlussgespräch mit Merkur TZ und Abendzeitung gesagt hat. Denn er richtet sich so ein bisschen, er möchte nicht komplett diesen Löwenblues haben. Er sagt, ich habe auch ganz viele positive Schlagzeilen im Kopf, die dann leider alle schnell wieder vergessen haben. Die 5 Spiele im Winter, die wir gewonnen haben und die 5 Siege in Serie im Februar und März, mit denen wir oben wieder rangekommen sind. Das gehört natürlich schon auch zur Wahrheit dazu. Ja. Es ist ja nicht so, dass du nicht Spiele ziehen konntest. Es ist ja nicht so, dass du nicht mal rangeschmeckt hast. Nur es war kein Dauerzustand. Du hast es nicht auf eine stabile Ebene gebracht. Und das ist es. Es ist die fehlende Konstanz und diesen Flow aufrechterhalten. Also es ist ja nicht so, dass da nur Blinde auf dem Platz waren. Das ist es ja nicht. Um Gottes Willen. Da waren viele Könner ja dabei, aber ein Großteil davon hat halt nicht konstant seine Leistung abgeliefert. Und darum haben wir jetzt einen Punktewert bekommen, der halt im Endeffekt nur zu Rang 8 gehalten hat. Und man war ja bis zu dem Duisburg-Cottbus-Spiel noch einigermaßen Schlagdistanz und dann hat man den Stecker gezogen, weil das waren Big-Point-Spiele, die du verloren hast. Einmal unglücklich und einmal bist du abgewatscht worden und danach war jeglicher Drive komplett weg.
Das Duisburg-Spiel war der Showstopper, das muss man so klar sagen. Da war es einfach, es hat sich auch so angefühlt, als wäre da irgendwie was zerbrochen in diesem Spiel, auch nicht nur aus Fansicht, sondern auch in der Mannschaft irgendwie. Und ja, ich glaube, es war ja dann gleich Cottbus 3 Tage darauf oder so. Und da hast du gemerkt, da ist einfach auch der Glaube an sich selber irgendwie verloren gegangen innerhalb dieser paar Tage. Und ja, natürlich, wie gesagt, hinterher ist man immer schlauer und hätte sich die Saison noch anders entwickelt und es hätte auch nicht viel gebraucht, glaube ich, dass da so ein positiver Flow auch reinkommt, dann wird man jetzt da sitzen und vielleicht sagen, ja, nächstes Jahr spielen wir zweite Liga, keine Ahnung. Es sind immer Kleinigkeiten und so Entwicklungen im Fußball. Aber ja, eine Mannschaft, die von Anfang an in die Saison gegangen ist, mit dem Anspruch aufzusteigen oder aufsteigen zu wollen, die muss dann auch im Kreuz haben, genau in diesen Situationen halt auch den Flow auf ihre Seite zu ziehen. Und das ist der Mannschaft einfach nicht gelungen. Punkt aus.
Ehrlicherweise auch oftmals einfach für die Art des Fußballs.
Auch, ja.
Weil es sind ja nicht nur die Punkte, sondern es ist auch teilweise, wie man sich halt präsentiert hat.
Zu wenig Überzeugung in vielen entscheidenden Punkten, ja.
Ja.
Ich bin, um noch auf die Kaderzusammenstellung nochmal zurückzukommen, ich glaube, dass 60 im Sommer ist so ein, weiß ich nicht, so ins Blaue hinein, aber ich glaube, dass da viel mit Leihspielern auch gearbeitet werden muss. Es ist am Ende, du kannst da gut auch junge Spieler, also ich glaube, dass andere Vereine sagen, okay, zu 60 kannst du wahrscheinlich junge Spieler, aus denen was werden soll, gut schicken, weil da bekommen sie Einsatzzeiten, da haben sie ein Umfeld, das bekannt dafür ist, auch junge Spieler zu entwickeln. Und das kann ja auch ein Vorteil sein. Also wir haben auch in der dritten Liga viele Mannschaften, die extrem gute Leihspieler gehabt haben in der letzten Saison. Also da ist ein Lars Kindorf natürlich das Paradebeispiel von Aachen. Also diese Leihspieler Engagements, das kann schon auch so ein Mittel sein. Also hat es ja schon öfter gegeben, so ich glaube auch Kaiserslautern damals, als die hochgegangen sind wieder aus der Dritten, haben auch sehr viele Leihspieler gehabt. Das hat natürlich, trägt jetzt nicht unbedingt zur Identifikation bei, aber die Spieler, mit denen du dich identifizieren kannst, die hast du ja schon im Kader. Deswegen tut es jetzt nicht weh, da mit 3, 4 Leihspielern, glaube ich, aufzufüllen. Deswegen, ich glaube, dass das ein Weg ist, den man gehen kann und muss.
Wenn du für vergleichsweise wenig Geld hohe Qualität bekommen möchtest, dann ist das wahrscheinlich einer der Hebel, den du ziehen musst.
Ja, schau, jüngstes Beispiel bei den Löwen war Dixon Abiyama. So ein klassisches Beispiel. Mhm. Da hätte es wahrscheinlich nicht viel gebraucht, dass du den fest verpflichten kannst. Aber in der Situation war es halt, hast du gesagt, wenn du ihn nur geliehen bekommst, ist das eine absolute Verstärkung. Und das war er dann ja auch. Und wenn du jetzt so Rot-Weiß Essen schaust, die haben sich auch in den letzten Wochen sehr über ihn gefreut. War er maßgeblich dafür verantwortlich, dass halt Essen in die Relegation gegangen ist und nicht irgendeine andere Mannschaft. Also, ja.
Gehört alles zur Wahrheit dazu.
Ja.
Ich würde an der Stelle gerne jetzt noch einen Schlenker machen, denn ein Thema, das uns hier am Bergfest-Stammtisch auch immer wieder tangiert hat, ist das der Löwinnen. Nach unserer Aufnahme der vergangenen Woche hat sich ja was herauskristallisiert, beziehungsweise ist etwas bekannt geworden. Und zwar, dass sich der TSV 1860 und der FFC Wacker München 99, ich zitiere, in intensiven und konstruktiven Gesprächen über eine mögliche strategische Zusammenarbeit im Frauen- und Mädchenfußball befinden und dabei werden verschiedene Modell- und Entwicklungsperspektiven von beiden Vereinen ergebnisoffen geprüft. Es wird da betont, dass diese Gespräche am Anfang sind und ist in der Hinsicht interessant. Wir haben ja die Löwinnen auch schon verfolgt. Die sind ja jetzt seit 2020 gibt es diese Frauenfußballabteilung bei 60 München nach mehr als 4 Jahrzehnten Abstinenz ja wieder. Und es geht organisch wachsend, aber konstant sehr schnell nach oben. Beim FFC Wacker hat uns so ziemlich genau vor einem Jahr eine Meldung aufgeschreckt, möchte ich fast sagen, dass die Bayerische, der Hauptsponsor des TSV 1860, sich beim Frauenfußball beim FFC Wacker mit jetzt engagiert. Und da war durchaus auch offensiv zu hören, das Ziel wäre, den FFC Wacker mittelfristig als Nummer 2 in München im Frauenfußball zu etablieren. Zur Erinnerung, der FFC Wacker spielt in der Regionalliga, das ist die dritte Ligastufe, macht aber standardmäßig in die zweite Liga hoch. Das hat in diesem Jahr nicht funktioniert. Noch mehr, man ist eher in den Abstiegskampf gerutscht und jetzt kommt eben diese Meldung zustande, die wir auch bei uns hier in der WhatsApp-Gruppe so ein bisschen andiskutiert haben und ich finde, 1, 2 Gedanken können wir da hier durchaus nochmal verlieren. Kurz zur Erinnerung, FFC Wacker, da wird's bei dem einen oder anderen so ein bisschen klingeln, ich erkläre das nochmal ganz kurz. Der FC Wacker München, der ist 1903 gegründet worden, hat dann ab 1970 eine eigene Frauenfußballabteilung gehabt. Die hat sich aber 1999 dann abgespalt in einen eigenen Club und das ist jetzt der Frauenfußballclub Wacker München 99 e.V. So, viele einleitende Worte und jetzt interessieren mich natürlich eure Gedanken dazu.
Ich war ja quasi die Einzige in unserer Gruppe, die sich dazu eher negativ geäußert hat. Bei uns im Volleyball sind Spielgemeinschaften und Vereinszusammenschlüsse relativ heiß begehrt. In meinen Augen haben die immer zum Leid eines Vereins zu tun. Ich gehe nicht davon aus, dass 60 quasi seinen Namen abgeben wird im Frauenfußball, weil es wurde erst vor 4 Jahren gegründet. Das heißt, 60 München möchte eine feste Instanz im Frauenfußball werden. Das heißt,
vor 4 Jahren? 6 Jahren?
Also 6 Jahre, sorry. Scheiße. das heißt, in meinen Augen müsste der FFC Wacker geschluckt werden. Der ist aber eine feste Größe im Frauenfußball. im Bayerischen und regionalweit halt auch und du, man kennt die. Ist schwer, wenn du geschluckt wirst, in meinen Augen. Also es hat ein Hin und Wider. Ist die Liga, die 60 bietet, schon so weit, dass sie die Regionalliga unterstützen kann? Also es braucht ja gewisse Ligenstrukturen. Man sagt ja im Grunde, zwei Ligen sollten die Teams auseinander sein, dass du immer Spieler reinschieben kannst, dass sie aufgefangen werden und dann sich entwickeln können und mitspielen können. Das birgt in meinen Augen immer eine Schwierigkeit, sowas zu machen, weil wir Frauen sind auch nicht immer die leichtesten Teamgenossinnen. Wir funktionieren in unseren Teams, aber wir mögen nicht unbedingt immer die anderen Teams. Es ist einfach so. Also man kennt es ja auch bei Männern. Ich sag das sehr lapidar und ja, mir geht's ja auch so. Deswegen, ich sehe das ein bisschen schwierig. Und ich weiß nicht, ob es der richtige Zeitpunkt ist. Also von 60 Sicht natürlich, weil der Weg nach oben geht schneller. Aber von Wacker Sicht, die haben sich viel aufgebaut. Was steckt dahinter, dass du das jetzt sagst, wir lassen es los? Weil im Grunde, ich weiß nicht, ob es beim Frauenfußball auch so ist, dass du ab einer bestimmten Ligenhöhe die Jugendmannschaften unter dir brauchst. Die wird aber Wacker vorweisen können, dass eine gefestigte Frauenabteilung ist. Bei 60 werden sie nur nicht da sein, weil ja 60 nur nicht in der Höhe spielt, wo du die Strukturen unten alle, die Teams brauchst eigentlich. Mhm. Ich verstehe das Ding nicht so ganz und im Grunde, im Volleyballsport ist es oft so, du schluckst die, weil du weißt, du willst dieses Spielrecht und im nächsten Jahr sind die anderen eh nicht mehr da und dann hast du dieses Spielrecht im Verein.
Dann grätsch ich da mal rein. Also, die Löwinnen erste Mannschaft spielen in der kommenden Saison in der siebtklassigen Bezirksliga. Die zweite Mannschaft spielt in der nächsten Saison in der achtklassigen Kreisliga. Die U15 Löwinnen sind in die Bezirksoberliga aufgestiegen. Und die Spielhöhe der U17 Löwinnen habe ich jetzt gerade nicht vorliegen.
Und gibt es noch kleinere Butzel dahinter?
Nein. Wir reden jetzt davon, dass da Frauenmannschaften von 60 München sind.
Ja, ich finde es grundsätzlich positiv, dass man darüber nachdenkt und dass 60 auch Ambitionen entwickelt in Richtung Profi-Frauenfußball. Jetzt ist der Flo weg, seine Ambitionen sind gerade nicht mehr.
Der weiß ja deine Einstellung.
Ja, stimmt, der kennt sie ja schon. Ja, also grundsätzlich finde ich das schon positiv, da jetzt sich auf nach oben zu orientieren, weil du nur so auch, glaube ich, in einem dann doch auch sehr schnell wachsenden Markt wie dem Frauenfußball als Profi-Club beweisen kannst, rein strategisch jetzt gedacht. Aber Anja, ich verstehe deine Gedanken natürlich schon. Also das ist, am Ende produzierst du im Zweifel sogar zwei Verlierer, weil du zwar als 60 München dich natürlich irgendwie, ja, hochmogelst, wäre jetzt zu viel gesagt, aber natürlich, du hast halt das Spielrecht in der Regionalliga durch Wacker München.
Ja, und wird es anders, weißt du, wird es...
Bis plötzlich Regionalligist. Aber,
ja, und kriegst du aber andere Spieler?
Ja, und was ist mit denen?
Es ist doch immer...
Was ist mit denen, Amicizia, die jetzt für 60 spielen, also die organisch mitgewachsen sind, die jetzt aufgestiegen sind, die jetzt in der Bezirksliga spielen, mit gehobenem Anspruch, aber natürlich auf Amateurniveau, die würden plötzlich irgendwie möglicherweise hinten runterfallen oder dann halt irgendwie in die zweite Reihe degradieren. Und das fände ich dann auch nicht so schön. Also am Ende ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Und so einen Zwitter dann auch zu bilden, den FFC 1860 München oder was weiß ich.
SG irgendwann, das ist Bullshit.
Das hat, glaube ich, auch nicht wirklich so den Charme und wird, glaube ich, auch nicht die große Rückendeckung in der Münchner Fußballszene finden. Weder beim FFC noch beim TSV.
Es würde halt nur funktionieren, wenn quasi Wacker die höheren Ligen schon selber bedient. Regionalliga, was Landesliga, sowas, dass ihnen die unteren im Frauenfußball quasi fehlen und dann haben sie die Jugendmannschaften, dann könnte es aufgehen. Mhm. Aber im Grunde wechseln ja, so wie ich das hier mitkriege, es gibt Amicizia, Stern, ich weiß nicht, wie hoch Stern noch spielt bei den Frauen.
Teutonia
und Wacker und da wechseln die ja und dann die Guten kommen noch von Schwaben München. Und das ist so dieses Gefilde in Bayern, so wie ich das mal verstanden habe.
Ja.
Also kommen eh immer die gleichen. Das ist so ein Rollen. Aber wenn halt Wacker auch noch mit einer Bezirksliga-Mannschaft kommt, ich glaube, du kannst schon zwei Teams in der Bezirksliga stellen, oder? Aber es ist irgendwie doch irgendwie, es schaltet sich so gegenseitig aus. Also wir im Volleyball hatten noch nie richtig gute Erfahrungen damit.
Also was man ganz klar sagen muss, diese Gespräche, Sondierungen stehen am Anfang. Das sind jetzt Gedankenspiele, die wir jetzt hier durchexerzieren. Das sind Risiken, die wir sehen oder Gefahren, wo das halt funktionieren kann oder besser gesagt jetzt auch nicht funktionieren kann. Man muss auch sagen, jeder dieser beiden Parteien hat einen Trumpf. 60 hat den Namen und die Strahlkraft und auch die Fanbase, die, glaube ich, zum großen Teil gut dabei ist, die aufsteigende Frauenmannschaft zu unterstützen. Das sieht man ja, wenn die Löwinnen spielen, da kommt dann schon ein paar Leute und gar nicht mal so wenig. Und der FFC Wacker München hat einfach über Jahre lang die Erfahrung der Nachwuchsarbeit, auch mit Leistungsorientierung, ne? Also Regionalliga, wir reden hier von der dritten Liga Deutschlands im Frauenfußball. Ambitioniert, das läuft momentan nicht so optimal. Also das Anklopfen an das Türchen zur zweiten Liga, das haut momentan nicht hin. Momentan muss man ums Drittliga-Überleben kämpfen oder kämpft noch. Deswegen ergebnisoffen. Klar ist, dass ein Bindeglied hier so ein bisschen natürlich die Bayerische ist. Das würde mich jetzt wundern, wenn da die Bayerische nicht auch zumindest nicht vielleicht mit am Verhandlungs- oder Sondierungstisch sitzt, aber natürlich, du hast ja Überschneidungen. Und der FFC Wacker spielt mit dem bayerischen Schriftzug auf der Brust schon. Die Frauen, die Löwinnen, die haben jeweils, soweit ich das sehe, eigene Team-Trikot-Sponsoren. Also jede Altersstufe hat da quasi seinen eigenen Partner und seinen kleinen Sponsorenpool, wo auch ein Teil natürlich zum Beispiel bei den Unternehmern für 60 angesiedelt ist. Ich bin gespannt. Also ich wünsche mir, dass dieses Organische des Frauenfußballs seit dieser Wiedergründung, das ist ja wirklich eigentlich bis dato eine Erfolgsgeschichte, das funktioniert, das wächst organisch, das wird nicht hochgejazzt, sondern da wird gearbeitet, das wird versucht wirklich von Grund auf aufzubauen, ohne Druck. Es läuft aber insgesamt sehr, sehr stabil. Da gerne mal unsere Folgen nachhören. Wir haben ja mit den Verantwortlichen, liebe Grüße an die Silke zum Beispiel, die haben uns das ja wirklich detailliert erklärt, wie hier dieser Frauenfußball bei 60 aufgebaut werden soll. Nicht wie bei Borussia Dortmund, wo einfach klar war, das ist jetzt ein Projekt und das wird auch finanzstark hochgeschossen. Ich meine, da wechselt jetzt Alexandra Popp hin. Das kommt auch nicht von ungefähr.
In die Regionalliga, glaube ich auch, oder? Die spielen noch Regionalliga, glaube ich. Ja, das ist schon eine Ansage, ja.
Ja, also das ist ein anderer Weg und deswegen, ich bin da sehr, sehr gespannt und ich hoffe sehr und jetzt mal wirklich nur Blick auf die weiß-blaue Brille, dass dieses Projekt Löwen-Frauenfußball weiterhin konstant wächst. Und geben wir uns jetzt mal keine Illusionen hin. Wir reden jetzt nicht davon, dass, keine Ahnung, in 8 Jahren der TSV 1860 München eine Frauen-Bundesliga-Mannschaft stellt. Ich glaube, so weit gehen wir jetzt nicht. Aber wenn das beispielsweise Regionalliga-Fußball ist, drittklassig, auch als Sprungbrett vielleicht für Mädchentalente, ja gerne. Ich glaube, das würde hier im Löwenkosmos durchaus auf sehr fruchtbaren Boden fallen. Das wäre so mein Wunsch für die nächsten Jahre abseits des Profifußballs. Bringt uns tatsächlich zu einer meiner letzten oder zumindest auf meinem Zettel hier die letzte Frage. Blick auf die neue Saison 26/27 und damit springen wir nochmal zum Profifußball. Welche Wünsche habt ihr denn für die neue Saison? Wenn ihr es euch malen könntet.
Ganz knapp und kurz, eine Mannschaft, die einen fußballerisch mitreißt. Wozu das am Ende führt, ist mir erstmal wurscht. Aber einfach eine Mannschaft, wo man sagt, jawohl, da fallen Tore, das hat irgendwie die Dynamik und den Zug zum Tor und da gibt's ein paar aufregende Spieler, natürlich angeleitet von ein paar erfahrenen Köpfen. Aber also dieses überraschende Element, hat mir in den letzten Jahren sehr gefehlt. Also das ist eigentlich seit, ja, was war das, seit 21, 22, wo wir so gut reingestartet sind, noch unter Michael Köllner. Seitdem gab es eigentlich keine Mannschaft mehr, die mich jetzt fußballerisch von den Sitzen gerissen hat. Und ja, das darf gerne mal wieder so sein.
Ich wünsche mir irgendwie, dass sich alles fügt, in ruhige Fahrwasser kommt und dass du auch wieder diese dreckigen Siege holst, die für 60 stehen, auch über die kämpferische Leistung und alles. Dass die Mannschaft wieder den Charakter hat, warum du weißt, warum du in diese Kurve gehst oder in dieses Grünwalder Stadion reingehst?
Bei mir ist es so, ich würde ganz gerne wieder eine, das klingt jetzt größer, als dass ich es eigentlich meine, eine Löwen-DNA sehen. Ich möchte einen Fußball sehen, wo ich die Trikots nicht sehen muss, sondern ich weiß, das ist der Löwenfußball. Mhm. Ja. So spielt 60. Und Alex, du hast den Namen gerade schon mal gezogen. Ich finde, das letzte Mal effektiv zu sehen war das unter Michael Kölner. Ohne jetzt die Zeit zu glorifizieren oder ihn nachzuweinen. Die Zeit damals war schon abgelaufen. Und ich glaube, wir waren uns damals auch einig, dass die Geschichte auserzählt ist. Nur in der Hochphase, in der Michael Kölner bei 60 München war, da hast du eine DNA gesehen. Das war wie, das war ein System. Jeder wusste, was zu tun ist, auf welcher Position. Deswegen haben Joker auch immer mal wieder ganz gut funktioniert. Und das würde ich mir wieder wünschen. Das ist vielleicht in der dritten Liga eher die Ausnahmeerscheinung, weil du halt einfach eine Durchgangsliga bist, auch für Spieler oder für Hochveranlagte. Das muss einem schon auch klar sein. Aber diesen Grundgedanken, wir spielen ein System. Wir passen nicht an, sondern auf uns wird angepasst. Das würde ich mir tatsächlich gerne mal wieder zu Gemüte führen. Ist ein weiter Weg. Ich traue es Markus Kauzinski durchaus zu, vielleicht im Gegensatz zu manch anderem im Löwenkosmos oder im 60-Umfeld. Ich glaube schon, dass er das kann. Und deswegen bin ich jetzt auch gespannt, welche Spieler kommen, wer wie wo eingesetzt wird und ob über die Sommervorbereitung auch, sage ich mal, über die ersten 5, 6 Ligaspiele dann das zu erkennen ist, wo es hingehen soll. Weil ich glaube, wir müssen uns jetzt nicht die Illusion geben, dass innerhalb kürzester Zeit wir sagen, wow, was für eine Mannschaft. Sondern das wird jetzt aufgebaut werden. Die Frage ist, und beziehungsweise andersrum gesagt, die Basis wird jetzt im Sommer gelegt, auch mit den Spielern, die kommen. Es kann sich hinziehen, aus organisatorischen, aus finanziellen, aus personellen Gründen. Das kann das gesamte Transferfenster bis Ende August noch ausreizen. Das steht ja auch im Raume. Und deswegen werden wir da Geduld haben müssen. Aber es kommt der böse Satz, eine Saison ist ja auch kein Sprint, sondern ein Marathon. Das hat man, der fällt einem ganz, ganz oft auch mal auf die Füße.
Vor allem in der dritten Liga.
Ja, aber wenn du mal überlegst, selten ist eine Mannschaft wirklich von Spieltag 1 vorne wegmarschiert. Sondern du musst einfach konstant punkten und du musst deinen Leistungspeak aus einer stabilen Positionierung, ich sag mal ab der Halbzeit zum letzten Drittel der Saison hin, dann musst du deinen Peak haben und musst davor einfach solide gepunktet haben. Und dann kann das funktionieren. Der VfL Osnabrück war die beste, das beste Beispiel in diesem Jahr dafür.
Ja.
Dann, meine Lieben, biegen wir auf die Zielgerade ein. Dieses Stammtisches, dieser Saison, dieses Podcasts. Und ich habe jetzt nicht wirklich was vorbereitet, aber ich würde ganz gerne ein paar Gedanken nochmal mit euch zusammenschmeißen über diese mehr als 5 Jahren. Ich habe es mal rausgeschrieben, Montagabend zeichnen wir auf 1903 Tage nach Veröffentlichung unserer ersten Folge. Sitzen wir hier das letzte Mal zusammen an diesem Stammtisch. Die erste Folge gab es am 10. März 2021. Wir haben zwar heute die Nummer 219. Insgesamt wird diese Folge aber die 223. Veröffentlichung sein. Und da fällt halt sowas wie ein Trailer. Ich glaube, wir haben 2 Trailer mal gemacht rein. Wir hatten mal eine Kurzaufnahme von dir, Alex, als Ankündigung, dass wir allesamt krank sind. Das haben wir dann so veröffentlicht, weil wir gesagt haben, das ist das Einfachste, was wir machen können, um ganz transparent zu sein, dass wir ausfallen. Und es gab die Sonderfolge, die ich aufgenommen habe mit Rodrigo Costa, die wir nicht nummeriert haben, sondern die haben wir quasi als Bonus, ich glaube, zu dem Geburtstag von uns mal reingeworfen. Mhm. Deswegen ist diese Aufnahme heute die 223. Insgesamt, also die Veröffentlichung hat aber die Nummer 219. Was bleibt euch denn am meisten in Erinnerung?
Anja. Unzählige Diskussionen, wann wir aufzeichnen können.
Ja, das war's dran, ja.
Terminfindungsprobleme, so, die haben ja zuletzt alles überschattet. Wir hatten richtig coole Momente. Ich fand, also jetzt auch nochmal mit dem Abschiedspost und so, das war schon herzergreifend, gell? Also ich bin da schon nah am Wasser gebaut. Also das war nicht so einfach, das immer alles da durchzulesen, was sie drunter geschrieben haben, dass du dann so sagst, oh, sollen wir nicht doch nochmal? Oh Gott. das war schon schwierig. Ich erinnere mich auch abseits dieses Podcasts auch gerne an unseren Stadionbesuch, Alex, in der brütenden Sonne.
Ah, auf genau.
In der Stehhalle.
Stehhalle, ja, stimmt.
So wie mit meinem Dad war.
Ja, ja. Boah, das ist schon eine Zeit her wieder.
Jetzt, ist ja. Schon wieder her, aber das war so, glaube ich, unser coolstes Spiel, wo wir zu zweit waren, weil wir einfach nur aus dieser Sonne raus wollten und alles lief scheiße. Und am Ende hat 60 irgendwie gewonnen und wir wussten gar nicht wie.
Das war sogar der letzte Spieltag, oder? Wo sich Marcel
Bärtl nicht
gegründet hat. Ich glaube, das war das, ja.
Ja.
Wenn mich nicht alles täuscht.
Vielleicht dann der Spieltag, wo wir uns im Giesinger davor getroffen haben, wo ich das Auto stehen lassen musste, wo ich mit ganz großen Hoffnungen gekommen bin, dieses Auto einzufahren. Unsere Live-Sendung im Giesinger, die war, glaube ich, die toppt immer noch alles so ein bisschen. Ja. Schade, dass wir das nicht öfter hingekriegt haben. Ja, es ist sautraurig, aber ich habe jetzt, glaube ich, auch schon öfter gesagt, Mai, wir sterben nicht den Serientod. Vielleicht kitzelt es uns irgendwann wieder in den Stimmbändern und dann sind wir halt wieder da von heute auf morgen. Wer weiß es schon. Manchmal weißt du auch erst mit ein bisschen Abstand, was dir fehlt. Also es ist auch so, ich glaube, ich habe schon dreimal versucht, Volleyballspielen aufzuhören. Und habe dreimal vor der Vorbereitung gesagt, ich bin raus. Und dann war mir echt zu langweilig, weil ich nicht mehr wusste, was mache ich eigentlich Dienstag und Donnerstagabend? Ist scheiße so allein. deswegen... Ja, keine Ahnung. Ich mochte, wie sich die Leute bei uns reingeschalten haben, dass sie da waren, dass sie Bock hatten, dass sie das auch gezeigt haben. Aber im Großen und Ganzen muss ich auch sagen, es war jetzt über 5 Jahre, wir hatten den Aufstieg, den hatten wir mit drin. Wir hatten coole Phasen, aber am Ende des Tages...
Hatten wir einen Aufstieg mit drin?
Wir hatten keinen Aufstieg mit drin. Tut mir jetzt leid, Anja.
Stimmt. Hatten wir nicht mit drin? Doch. Nein, danach haben wir uns erst gegründet, oder? Ja. War der nicht der...
Du bist irgendwie in den Jahren teilweise ein bisschen...
Ja, ich bin super schlecht in Jahren, wirklich. Ich glaube auch immer noch nicht, dass ich 36 bin. Nee, aber das war doch der Ansporn, oder?
Corona war der Ansporn. Wir hatten Sehnsucht.
Wir waren leider sehr viel später dran, ja.
Ich weiß es gar nicht mehr, Leute. Wirklich,
ja,
ich
das
nicht
es mehr verschwimmt hin, so. Alles.
Ich weiß nur, ihr habt mich angerufen und ihr habt mich bei einer Gin Tonic Night mit 2 meiner Volleyball-Jungs abgegriffen und habt gemeint, ob ich nicht Bock auf einen Podcast von 60 hatte. Und
Anja, dieses Gespräch hat genau 10 Sekunden gedauert. Ich weiß es noch.
Katastrophe.
Ich weiß nämlich dein Wortlaut auch noch. Ich habe dich angerufen und du hast noch nicht mal Hallo gesagt. Du hast gesagt, du bist mich doch bei einer Eishockey-Podcast dabei. Ich habe gesagt, nein, Anja, lass erst mal anfangen. Ja, dann machst du einen Löwen-Podcast. Ich so, ja, okay, bin dabei. Damit war das Gespräch beendet.
Ja, schau. Da wusste ich noch gar nicht, dass ich den Alex auch mag. Den kannte ich nämlich damals noch gar nicht. Schau, es hat sich doch gut gefügt.
Ja, voll.
Und auf jeden Fall nehmen wir ganz viel mit. Und ich hoffe, die Leute nehmen auch ganz viel mit. Und ich habe auch schon die ein oder andere Träne vergossen, wo ich das gelesen habe.
Also wenn ich jetzt so zurückdenke, das Highlight war schon das Pokalspiel gegen Schalke, als wir da quasi fast so eine Reportage gemacht haben. Das war auch so, mein journalistisches Herz ist damit, glaube ich, am meisten zufrieden, wenn man so die ganzen Folgen betrachtet. Also es war einfach, ich glaube, dass wir da sehr nah dran waren und trotzdem irgendwie mit einem journalistischen Anspruch dran waren, und das war irgendwie, kann man sich schon ins Schaufenster stellen. Ansonsten, die Live-Folge, ja. Ich erinnere mich auch an dieses Spiel im Olympiastadion gegen Türkgücü, wo wir danach im Auto zu dritt zusammen quasi noch aufgenommen haben. Und ich glaube, da saßen sogar noch andere mit dem Auto, kann das sein? Waren wir da zu
dritt? Ich glaube, ein Spätzl von mir war noch dabei.
Ja, von dir war jemand dabei.
Und wir haben da auf kleinstem Raum die Podcast-Folge produziert, die ich dann auf halber Strecke beim Nachhausefahren noch geschnitten habe, weil ich mein Auto laden musste. Das hat irgendwie, da hat man sehr viel Herzblut reingesteckt. Ja, ansonsten sehr viele coole Gäste natürlich auch gehabt. Also wir hatten, wo fangen wir jetzt da an? Wir hatten Benny Laut am Stammtisch zum Beispiel. Wir hatten
Kai Bülow,
Daniel Adlung.
Markus Ziereis
sowieso.
Marius Wilsch.
Dani Adlung.
Ja, also.
Wir hatten richtig
oder aus dem Robert Magenta Reisinger. Wir hatten auch Christian ein paar Straßburg, Kollegen vom Magenta Sport ja zu Gast.
Ja, also lauter coole Gäste, und das ist irgendwie schon, ja, die hätte man wahrscheinlich so nicht getroffen, die Leute. Und das ist, deswegen macht man das ja auch irgendwie. Und aber am Ende ging es halt auch um den Verein. Wir müssen uns schon auch bewusst machen, dass jetzt, bloß weil wir nicht mehr da sind, sich in der Löwenwelt wahrscheinlich gar nichts ändern wird, 0,0 ändern wird, weil es ging und es geht immer nur um den Verein. Und da sind wir nur ein Parasit quasi, der da irgendwie wie so in der Savanne so ein kleiner Vogel auf einem Elefanten an der Wasserstelle sitzt. Und der Elefant ist halt 60 und wir sind halt der kleine Vogel. Also ohne diesen Verein gäbe es uns ja gar nicht. Deswegen, wir sind nur quasi Mittel zum Zweck. Und ja, trotzdem war es eine coole Zeit, aber nichts und keiner ist größer als der Verein. Das muss man schon auch dazu sagen.
Für mich war es eine wunderbare Reise, weil Stammtischzeit, ich glaube, ich habe es mal gesagt, Stammtischzeit ist Freundezeit und so habe ich das auch immer empfunden, ein Austausch unter Gleichgesinnten mit wunderbaren Abläufen. Anja mit ihrem Gudas-Gossip und dem bisschen anderen Blick auf das Löwengeschehen. Alex oftmals mit einem sehr trockenen Humor und meistens auch der feinen Klinge. Rund ums Schneiden der Folgen, wobei wir immer mal wieder Ping-Pong gespielt haben. Wir haben dann auch mal kurzzeitig auch mal die Rollen hier im Podcast mal dynamisch gewechselt, wenn es denn das hergegeben hat. Das war wirklich sehr schön. Ich fand unsere Interviewfolgen immer sehr, sehr stark. Ich glaube, daran hat man auch gemerkt, weil es zuletzt wenig bis gar nicht mehr stattgefunden hat. Das hat ja auch Vorbereitungszeit benötigt. Ein Interview hier an einem Stammtisch zu führen, das benötigt Vorbereitungszeit. Deswegen waren jetzt im letzten 1,5 Jahren, das tatsächlich der Hauptgrund, warum kaum noch Interviewgäste da waren, weil das muss vorbereitet werden. Da hat sich halt der Faktor Zeit dann leider bemerkbar gemacht, wahrscheinlich am weitesten noch. Und ansonsten schaue ich mit ganz, ganz viel weiß-blauem Herzallbumpern auf diese Zeit zurück, die ich definitiv nicht missen möchte. Und Anja, du hast es sehr schön gesagt, wir sterben nicht den Serientod. Es ist keine Tic-Tac-Toe-Abschiedspressekonferenz.
Sollen wir die jetzt noch machen?
Nein, bitte nicht.
Also auf euch zwei habe ich überhaupt keinen Bock mehr.
Absolut nicht.
Ich gehe jetzt.
Absolut nicht. Und dementsprechend alles fein. Und wie hat es auch Jesper Verlaat in seinem Abschiedsvideo gesagt, man sieht sich mindestens zweimal im Leben. Und der Giesinger Berg ist immer noch der Hauptanziehungspunkt für
uns. Und weil uns jemand gefragt hat bei Instagram, gibt es denn überhaupt andere Löwen-Podcasts als den unseren? Und natürlich gibt's die. Und die kann man auch guten Gewissens empfehlen. Also 39 hört rein, 60er.de hat seit Jahren einen guten Podcast, der sich wahrscheinlich sogar noch sehr viel tiefer mit der Materie auseinandersetzt, als wir das tun, weil die halt immer vor Ort sind und immer, also einfach sehr tief drin sind. Das kann man einfach auch guten Gewissens empfehlen. Soll auch noch andere Podcasts geben. Lasse ich hier zu stehen. Aber also 39, 60er.de hört rein. Und ja, ich glaube, was die mediale Begleitung angeht, ist 60 jetzt nicht unterversorgt. Also da kann man auch, wenn auch schweren Herzens, auf uns verzichten.
Ja, nein, also ich glaube, es war eine gute Zeit. Alex, du hast es, glaube ich, jetzt hier auch wunderschön auf den Punkt gebracht. Und bevor ich jetzt hier die letzten Sätze sage, habe ich tatsächlich noch eine Kleinigkeit vorbereitet. Denn in meiner Journalistenlaufbahn habe ich vor einigen Jahren mal die Möglichkeit gehabt, der ein oder andere wird sich erinnern, dass es rund um die Jahrtausendwende einige Löwen-CDs gegeben hat. Da sind unter anderem ja der Löwen, Wir sind stark wie noch nie entstanden oder Ein Herz für die Löwen oder so weiter. Das vom 1860 Party Project. Und tatsächlich habe ich da eine, wie ich finde, eine Perle entdeckt, die ich tatsächlich, wo ich jetzt sehr stolz bin, dass ich die spielen darf. Ich habe mir das Okay der Produzenten eingeholt von jetzt, dass ich es jetzt nicht falsch sage, von Steve Summer, von Pete Winter und von Mark Bender. Wir dürfen hier zum Abschluss nochmal wo reinhören und das freut mich sehr. Und deswegen verbleiben wir jetzt mit den besten Grüßen vom Löwenstammtisch ein letztes Mal. Bleibt's gesund, bleibt's freundlich, bleibt's optimistisch und bleibt's vor allem eins: löwenslang, weiß-blau. Schön war's mit euch beim Giesinger Bergfest.
Florian Weiß.